Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Hallo und dobrý den, am Mikrofon begrüßt Sie Daniela Honigmann. Es ist Mittwoch und damit auch wieder Zeit für unsere Entdeckungsreise durch Tschechiens Kreise. Im achten Monat dieser Serie sind wir mittlerweile im Kreis Südböhmen angekommen. Visuelle Eindrücke haben Sie schon in dem zugehörigen Video auf unserer Homepage oder bei Facebook bekommen. Heute fügen wir einen Beitrag über eine bekannte Persönlichkeit aus Südböhmen hinzu, und das ist der Prediger und Kirchenreformator Jan Hus. Ihm ist also die zweite Hälfte der heutigen Sendung gewidmet. In der ersten Hälfte gibt es wie immer das Tagesecho. Da hören Sie mehr zur neuesten Konjunkturumfrage der deutsch-tschechischen Industrie- und Handelskammer sowie zum Kulturprogramm, mit dem in Prag das Kafka-Jubiläumsjahr begangen wird. Wir beginnen aber mit den Kurzmeldungen und Marketa Kachlikova.
Die Nachrichten.
Das tschechische Abgeordnetenhaus hat auf seiner Sitzung am Mittwoch eine Änderung der Definition von Vergewaltigung gebilligt. Auf dem Grundsatz Nein heißt Nein basierend soll sich der Strafbestand nicht nur auf den gewaltsam erzwungenen, sondern auf den nicht einvernehmlichen Geschlechtsverkehr beziehen. Die sexuellen Praktiken mit Kindern unter 12 Jahren werden neu als Vergewaltigung oder sexuelle Nötigung und nicht als das geringere Vergehen des sexuellen Missbrauchs eingestuft. Die Gesetzesänderung muss nun von der oberen Parlamentskammer erörtert werden. Die Verbraucherpreise sind in Tschechien im März im Jahresvergleich um 2% gestiegen. Die Inflation lag somit genauso hoch wie im Februar. Dies teilte das tschechische Statistikamt am Mittwoch mit. Im Vergleich zu März letzten Jahres musste man vor allem für Wohnen, Lebensmittel und Unterkunft mehr bezahlen. Die Preise sanken laut Angaben des Statistikamtes nur bei Nahrungsmitteln und alkoholfreien Getränken. Das tschechische Finanzministerium hat am Mittwoch seine jüngste makroökonomische Prognose vorgelegt. Dabei fallen die Schätzungen für die Wirtschaftsentwicklung in diesem Jahr besser aus. Demzufolge wird das Bruttoinlandsprodukt um 1,4% wachsen und die durchschnittliche Inflation wird 2,7% erreichen. Laut Finanzminister Zbigniew Stanjura dürfte die tschechische Konjunktur in diesem Jahr das Niveau von der Zeit vor Corona-Pandemie übertreffen. Das Defizit der öffentlichen Finanzen wird voraussichtlich auf 2,3% des BIP sinken. Damit wird das Land zum ersten Mal seit 2019 das sogenannte Maastricht-Defizit-Kriterium erfüllen, das eine der Voraussetzungen für die Einführung des Euro ist. Die Stiftung der Charta 77 hat den slowakischen Schriftsteller und Publizisten Martin Milan Šimečka mit dem František-Kriegel-Preis für Zivilcourage ausgezeichnet. Die Jury verlieh Šimečka den Preis für seinen langjährigen Einsatz für demokratische Grundsätze und für seinen kritischen, unabhängigen Journalismus. Der in Tschechien geborene Journalist wird die Auszeichnung im Juni entgegennehmen. Der František-Kriegel-Preis wird seit 1987 von der Stiftung der Charta 77 für soziales und gesellschaftliches Engagement vergeben. Benannt ist die Auszeichnung nach dem Politiker des Prager Frühlings František-Kriegel. Im Nationalen Technischen Museum in Prag wurde am Dienstag eine Ausstellung zum 160-jährigen Bestehen des Klavierherstellers Petrov eröffnet. Sie präsentiert das Klavier als ein technisches Meisterwerk. Die Besucher erfahren, wie dieses Musikinstrument entsteht und funktioniert. Zu sehen sind auch mehrere Instrumente, unter anderem eines der ersten Petrov-Klaviere aus dem Jahr 1865. Die Ausstellung dauert bis Ende Januar 2025. Die tschechischen Eishockeyspielerinnen haben in ihrem vierten Spiel bei der Weltmeisterschaft in Utica in den USA die Schweiz mit 6:1 besiegt. Stürmerin Natalia Mlinková steuerte einen Hattrick und einen Assist zum Sieg bei. Die Schützlinge von Nationaltrainerin Carla McLeod belegten den dritten Platz in der Gruppe A und treffen am Donnerstag im Viertelfinale auf Deutschland. Zum Schluss das Wetter. Am Donnerstag ist es in Tschechien überwiegend heiter, am Abend ziehen vom Nordwesten her Wolken auf. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen 16 bis 20 Grad Celsius.
Das war Markéta Kachlíková mit den aktuellen Meldungen vom Mittwoch. Wie Sie gestern schon bei uns hören konnten, hat die Deutsch-Tschechische Industrie- und Handelskammer ihre aktuelle Konjunkturumfrage präsentiert. Darin stellen die Unternehmer kein sonderlich gutes Zeugnis für Tschechien aus. So wird kritisiert, dass die Investitionsausgaben hierzulande zurückgehen. Ein weiteres Problem bleibt auch der Fachkräftemangel. Ferdinand Hauser war am Dienstag bei der Vorstellung der Studie in der Kuppel der Deutsch-Tschechischen Industrie- und Handelskammer am Wenzelsplatz dabei.
Die aktuelle Wirtschaftssituation wird von den Unternehmen eigentlich so schlecht bewertet wie zuletzt vor 10 Jahren.
So Christian Rühmkorff im Interview für Radio Prag International. Er ist der Leiter des Referats für Kommunikation und Public Affairs bei der Deutsch-Tschechischen Industrie- und Handelskammer. Für die Konjunkturumfrage hat die Institution 140 ihrer Mitgliedsunternehmen und andere deutsche Firmen, die in Tschechien tätig sind, befragt. Im Hinblick auf die Wirtschaftsaussichten für 2024 gebe es zwar ein schwaches Licht am Ende des Tunnels, so Rühmkorff. Im verarbeitenden Gewerbe rechnen aber nur 19% der Befragten mit einer Verbesserung der Wirtschaftsaussichten hierzulande. Und 41% gehen hingegen von einem Rückgang aus.
Das ist natürlich vor dem Hintergrund, dass ein Drittel des Bruttoinlandsprodukts durch die Industrie selbst, durch das verarbeitende Gewerbe erwirtschaftet wird, ein großes Problem. Und dazu kommt dann natürlich noch, dass der Transformationsdruck auf die Industrie enorm hoch ist. Und gleichzeitig ist natürlich in der globalen Perspektive auch ein enormer Konkurrenzdruck da, wenn wir mal nach Asien schauen.
Diese Faktoren müssten Rühmkorff zufolge normalerweise dazu führen, dass die Investitionen enorm ansteigen. Ganz gleich, ob Digitalisierung, künstliche Intelligenz oder die Umstellung auf erneuerbare Energien und E-Mobilität. In all diesen Bereichen ist ein Einsatz großer Finanzmengen nötig. Doch laut der aktuellen Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammer bleiben diese Investitionen hierzulande aus.
Das ist gerade beim verarbeitenden Gewerbe ein riesiges Problem. Das heißt, die Transformation ist da tatsächlich gerade in Gefahr.
Zu den größten Risiken zählten die befragten Unternehmen aus der deutsch-tschechischen Wirtschaftssphäre einen Einbruch von Absatzmärkten. Diesen befürchten zu gleichen Anteilen Firmen, die ihren Markt in Tschechien haben, als auch Betriebe, die von einer Nachfrage im Ausland abhängig sind. Als negative Standortfaktoren Tschechiens wurden zudem die mangelnde Berechenbarkeit der Wirtschaftspolitik, eine unzureichende Transparenz der öffentlichen Auftragsvergabe und die überbordende Bürokratie genannt. Und dann sei dann noch der Dauerbrenner, meint Rühmkorff, der Fachkräftemangel. Von diesem Problem kann auch Milan Schlachter ein Lied singen. Er ist Präsident der Deutsch-Tschechischen Industrie- und Handelskammer und Repräsentant der Bosch Group in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Wie geht sein Konzern mit dem Fachkräftemangel hierzulande um?
Ja, wir versuchen, unsere eigenen Mitarbeiter weiterzuentwickeln, also mit unterschiedlichsten Ausbildungsprogrammen oder Upskilling-, Reskilling-Programmen. Und zwar nicht nur die Fachkräfte in der Produktion, also die Anstellung und so weiter, aber auch in den technischen Bereichen mit höherer Wertschöpfung wie Entwicklung oder Softwareprogrammierung, Maschinenbetreuung, also Automatisierung der Anlagebau und so. Aber es ist natürlich aufwendig und kostet viel Geld.
Durch Softwarelösungen und den Einsatz künstlicher Intelligenz versuche man bei Bosch zudem, die Mitarbeiterkapazität zu reduzieren, so Schlachter. Die Verfügbarkeit von Fachkräften wird unter den 25 von der Deutsch-Tschechischen Industrie- und Handelskammer verglichenen Standortfaktoren am schlechtesten bewertet. Bedenklich ist Rühmkorff zufolge aber noch eine weitere Entwicklung.
Und zwar die Produktivität und Motivation der Arbeitnehmer ist um 4 oder 5 Plätze abgesagt in diesem Ranking und auch die Qualifikation der Arbeitnehmer ist um 4 Plätze abgesagt. Und bis 2016 haben sich diese beiden Faktoren meistens unter den Top 5 bewegt. So, und das ist natürlich ein Trend, der ist für ein Land, das kaum nennenswerte Rohstoffe hat, ein Problem. Rohstoff im besten Sinne des Wortes sind die Leute hier, sind die Menschen, ihre Ausbildung. Und ja, da sehen wir natürlich dann Nachholbedarf, da muss wieder die Trendwende her.
Damit zusammenhänge auch das Berufsbildungssystem, das wie fast immer in den Konjunkturumfragen zu den Schlusslichtern bei den Standortfaktoren zähle.
Da passiert derzeit nichts. Das Bildungsministerium kündigt permanent eigentlich eine Reform des Berufsbildungssystems an, aber bisher ist es dazu noch nicht gekommen.
Zum Top-Standortfaktor wurde in der Umfrage traditionell die EU-Mitgliedschaft Tschechiens gewählt. Ebenso wird hier die Telekommunikationsinfrastruktur genannt und die Verfügbarkeit und Qualität lokaler Zulieferer, die vor allem im Automotivsektor von Bedeutung ist. Dennoch sind die Ergebnisse der aktuellen Konjunkturumfrage unterm Strich alles andere als rosig. Gefragt, ob sie Tschechien wieder als ihren Investitionsstandort wählen würden, antworteten 17% der Unternehmen mit Nein, der höchste Wert seit 2011. Als alternative Standorte wurden am häufigsten Polen, Bulgarien sowie Bosnien und Herzegowina genannt.
Die wichtigsten Ergebnisse der Studie der Deutsch-Tschechischen Industrie- und Handelskammer stehen online. Den Link finden Sie auf unserer Homepage deutsch.radio.cz unter dem eben gehörten Beitrag. Soweit das Wirtschaftsthema für heute. Wir kommen zum Bereich Kultur. Am 3. Juni wird es genau 100 Jahre her sein, dass Franz Kafka im österreichischen Kirling an Tuberkulose starb. An diesen Jahrestag wird in Tschechien mit zahlreichen Veranstaltungen und kulturellen Adaptionen erinnert. In Prag fährt seit Dienstag sogar eine Kafka-Tram. Dem Konterfei Franz Kafkas, der zumeist etwas bedrückt dreinschaut, kann man dieser Tage vielerorts in Tschechien begegnen. So nun auch auf einer Straßenbahn, die durch die Prager Innenstadt fährt. Gründe dafür gäbe es eine ganze Reihe, sagt Tomáš Řehák, Direktor der Stadtbibliothek in Prag.
Kafka war ein sehr moderner Mensch, der sich für Technik interessierte. Aber es gibt auch eine literarische Verbindung zur Tram und zu dem Ort, an dem wir gerade stehen, nämlich neben dem Planetarium im Stromovka-Park. Wenn unsere Hörer die Verwandlung von Kafka gelesen haben, dann wissen sie vielleicht, dass der letzte Abschnitt sehr wahrscheinlich hier spielt und eben mit der Straßenbahn zu tun hat.
Das Fahrzeug ziere nicht nur das Porträt des Schriftstellers, sondern auch Zitate aus seinen Werken. Und es findet sich auch der Hinweis auf die Homepage kafka2024.cz. Dort wird auf Tschechisch, Deutsch und Englisch über die Veranstaltungen im Kafka-Jahr informiert. Und dies nicht nur in Prag, Brünn oder Pilsen, sondern ebenso in Berlin, München, Wien, Amsterdam oder Venedig. Initiiert wurde die Plattform vom Adalbert Stifterverein. Und noch weitere deutsche Akteure sind zum Kafka-Jahr in Prag aktiv. So sagt die stellvertretende deutsche Botschafterin Petra Dachtler.
Franz Kafka hat auch für Deutschland eine große Bedeutung, denn er schrieb ja auf Deutsch. Darum beteiligt sich auch die deutsche Seite an der Organisation verschiedener Veranstaltungen, einschließlich der Botschaft, aber vor allem eben der Adalbert-Stifter-Verein aus München.
Für Kafka 2024 arbeitet der Verein mit der Prager Stadtbibliothek zusammen, vertreten durch Katarzyna Bajo.
Die Plattform Kafka 2024 vereint viele Partner, die in diesem Jahr Veranstaltungen in Prag planen. Einiges läuft bereits, so etwa die Ausstellung Kafkaesk im Zentrum für zeitgenössische Kunst DOCS. Ebenso wird es eine Ausstellung im Literaturmuseum geben oder ein Programm in der Stadtbibliothek. Viele Events sind für den Juni geplant, wenn direkt an den Todestag erinnert wird.
Neben der illustrierten Tram und dem Zusammenschluss Kafka 2024 gibt es weitere 14 Kafka-Projekte in der Hauptstadt. Der Magistrat fördert das Programm mit umgerechnet insgesamt 140.000 Euro und kooperiert dabei mit der Agentur Prague City Tourism. Direktor František Cipro betont, dass jene Orte in Prag, die an den Schriftsteller erinnern, sich hoher Beliebtheit bei ausländischen Besuchern erfreuten.
Das ist vor allem der große Kafka-Kopf am Einkaufszentrum Quadrio. Weitere solcher Installationen werden vorbereitet, so etwa die Kafka-Elevation von Magdalena Jetelová, die am Flussufer zu sehen sein wird.
Über das Vorhaben der Bildhauerin und Fotografin ist bisher nur bekannt, dass sie den Wasserturm am Fuße der Stefanikbrücke für Projektionen visueller und literarischer Kunst nutzen will. Im Übrigen wird auch die Prager Buchmesse Svět knihy einen Kafka-Schwerpunkt haben. Sie findet vom 23. bis zum 26. Mai statt und wird sich in diesem Jahr vor allem mit der deutschsprachigen Literatur befassen. Vielleicht haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ja jetzt auch Lust bekommen, mal wieder oder endlich überhaupt einmal etwas von Franz Kafka zu lesen. Am Donnerstag startet im Übrigen unsere neue Serie zum Leben und Werk des Schriftstellers. Seien Sie also gespannt. Eine andere Serie, nämlich die Entdeckungsreise durch Tschechiens Kreise, läuft hier bei Radio Prag International hingegen schon den 8. Monat und mit der geht es nun auch weiter. Prediger, Philosoph, Reformator. All das war Jan Hus. Wann genau er geboren wurde, weiß man nicht. Und ebenso gab es lange Zeit Zweifel darüber, wo genau er zur Welt kam. Sicher ist hingegen, dass sein Name und sein Vermächtnis untrennbar mit dem südböhmischen Kreis verbunden sind. Und dorthin begeben wir uns jetzt auf die Spurensuche nach Jan Hus. Am Mikrofon ist Ferdinand Hauser.
Entdeckungsreise durch Tschechiens Kreise. Die Gedanken des Reformators Jan Hus haben nicht nur in der Geschichte Tschechiens ihre Spuren hinterlassen, sie sind auch untrennbar mit der Entwicklung des Christentums verbunden. Jakub Smirtschka leitet das Hussitische Museum in Tábor und ist Fachmann auf dem Gebiet der Kirchengeschichte.
Jan Hus stammt aus dem kleinen Dorf Husinec. In Böhmen gibt es allerdings zwei Orte mit diesem Namen. Einer liegt in Südböhmen, in der Nähe von Prachatice, der andere unweit von Prag. In der Vergangenheit führte das öfter zu Unklarheiten. Es gibt aber mittlerweile zahlreiche Erkenntnisse, die eindeutig auf das Husinec in Südböhmen schließen lassen.
Řada souvislostí ukazuje jednoznačně na Husinec jihočeský.
Im Jahr 1371 sei der spätere Reformator vermutlich zur Welt gekommen, so Smirtschka. Wer seine Eltern gewesen seien, sei bis heute weitestgehend unklar, schildert der Historiker.
Wir wissen nur, dass sein Vater Michal hieß. Und durch seine Mutter soll der kleine Jan den christlichen Glauben und die Frömmigkeit eingetrichtert bekommen haben. So wird es zumindest in den späteren Aufzeichnungen des Reformators geschildert.
Weitere Informationen gebe es aber kaum. Mit Sicherheit kann aber hingegen gesagt werden, dass Jan Hus vom Lande stammte und keine adeligen Eltern hatte. Wie üblich war es am Ende des 14. Jahrhunderts, dass so ein Kind Bildung erfuhr.
Das war nicht komplett ungewöhnlich, aber es mussten dafür verschiedene Faktoren zusammenspielen. So brauchte es Eltern, die das Vorhaben unterstützten. Und natürlich musste das Kind auch begabt sein und die entsprechenden Voraussetzungen mitbringen.
Zudem habe es überhaupt eine Schule in der Nähe geben müssen, so Smetschka. Finanziert werden konnte die Schulbildung etwa durch Spender. Zudem hatten die Schüler die Möglichkeit, sich durch Gesangsauftritte bei kirchlichen Festen ein wenig Geld dazu zu verdienen. So habe das auch Hus gemacht. Später habe er geschrieben, dass er als Kind, als Sänger ein Taschengeld einnahm, erläutert der Kirchenhistoriker. Von dem Dorf in Südböhmen ging Jan Hus mit 16 Jahren an die Prager Karls-Universität, eine der renommiertesten Hochschulen ihrer Zeit. Was war sein Antrieb?
Hus schrieb später darüber und gestand sich ein, dass seine Anfangsmotivation darin bestand, sich finanziell abzusichern und Teil des Klerus zu werden.
1401 wurde Jan Hus zum Dekan der Philosophischen Fakultät berufen, ein Jahr später auch zum Professor. Hus lehrte Theologie und Philosophie und in den Jahren 1409 und 1410 bekleidete er das Amt des Rektors der Prager Karls-Universität. Den Katholizismus kritisierte Hus bereits früh und um seine Gedanken unter das Volk zu bringen, wählte er einen prominenten Ort, die Bethlehemskapelle in der Prager Altstadt, in der er einer der ersten Prediger war.
začal působit na lidi zcela mimo okruh Pražské univerzity a tam se vlastně.
So konnte er auch Menschen außerhalb der Prager Universität erreichen. Seine Reformbewegung wurde dort begründet, denn mehrere Menschen schlossen sich der hussitischen bzw. der utraquistischen Bewegung an.
Husitské nebo i utraquistické hnutí.
Die Predigten von Hus hoben sich nicht nur durch ihren Inhalt, sondern auch durch ihre Sprache vom Rest der Kirchenlandschaft ab.
On sám si svoje přípravy dělal patrně v latině.
Seine Unterlagen habe er anscheinend auf Latein vorbereitet, auf der Kanzel soll er dann aber Tschechisch gesprochen haben, so Jakub Smirčka. Eine bedeutende Persönlichkeit auf Hus' Weg zum Reformator sei der Brite John Wycliffe gewesen, meint der Historiker. Wycliffe war als Theologe und Philosoph an der Universität in Oxford tätig und seine Gedanken hielt er schon ein Jahrhundert vor Hus fest.
Jeho spisy se do Prahy dostávaly díky.
Wycliffes Schriften gelangten durch die Akademikerwanderungen nach Prag, denn schon im Mittelalter war es üblich, dass Studenten auch in anderen Universitäten Erfahrungen sammelten und dort Prüfungen ablegten.
Na nějakých jiných univerzitách u studentů.
Die Ideen Wycliffes übernahm Hus nicht unkritisch, sie stellten aber doch einen großen Einfluss auf den Prediger dar.
Především byl ovlivněn v otázce ekleziologie, tedy nauky o tom, co je církev.
Vor allem sei er durch Wycliffe in den Fragen der Ekklesiologie beeinflusst worden. Dabei gehe es darum, was die christliche Kirche eigentlich sei und wie sie aussehen solle, schildert Smirčka. Und dann war da noch ein weiteres bedeutendes Feld. Denn Hus lehnte den Ablasshandel und weitere finanzielle Einnahmen für die Kirche strikt ab.
Hus se s tím mnohokrát ve svém životě setkal, vlastně každý.
Hus sah sich oft damit konfrontiert, genauso wie jeder andere Christ zu dieser Zeit. Er stellte fest, dass die religiösen Angelegenheiten wie der Ablass, die Wallfahrten oder das Vollbringen frommer Taten nur ein falsches Konstrukt sind, das den Leuten in erster Linie das Geld aus der Tasche ziehen sollte.
Hus' kompromisslose Haltung führte zu immer stärkeren Konflikten mit den Kirchenvertretern. Das ging so weit, dass der Prediger aus der Kirche exkommuniziert wurde. Und die Folgen davon waren für ganz Prag spürbar, denn über die Stadt wurde ein sogenanntes Interdikt verhängt.
Das war ein vom Papst verhängtes Verbot öffentlicher Gottesdienste. Es galt auf dem Gebiet der Stadt, in der sich die exkommunizierte Person befand.
Die Strafe stellte ein großes Problem dar, denn neben den ganz gewöhnlichen Gottesdiensten am Sonntag konnten auch keine Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen mehr abgehalten werden.
Ačkoliv to tedy řada těch husových přívrženců.
Einige Hus-Anhänger respektierten diese Entscheidung nicht. Die meisten Priester aber wollten und mussten sich an die Vorgabe halten. In Prag gab es zudem einige Gegner der Reformbewegung, die etwa auch die Bethlehemskapelle mit Gewalt angriffen.
Die Situation eskalierte schließlich. Hus hatte die Mehrheit gegen sich und auch seine Anhänger konnten nichts mehr für ihn tun. Gezwungenermaßen entschied sich der Prediger, Prag zu verlassen. Dank vermögender Anhänger gab es für ihn einen Zufluchtsort, der sich abermals in Südböhmen befand, nämlich 5 Kilometer südöstlich von Tábor.
Odchází na venkov, na Kozí hrádek.
Er ging aufs Land und ließ sich auf der abgelegenen Ziegenburg nieder. Dort widmete er sich der Literatur. Auf Latein verfasste er sein Traktat De Ecclesia, das den gleichen Namen trug wie ein Werk von John Wycliffe.
Stejného jména, jako kdysi napsal John Wycliffe.
Und zudem predigte Hus auf Tschechisch und unter freiem Himmel, wie er sich später erinnerte.
Přicházeli na ta jeho kázání lidé z blízkého a možná.
Zu seinen Predigten reisten Menschen aus der näheren Umgebung an und auch von weiter her, meint Smirčka. Der Konflikt zwischen Jan Hus und der offiziellen Kirche spielte sich in einer schwierigen internationalen Lage ab. Die Mächtigen in Europa stritten darum, wer auf dem Heiligen Stuhl die Oberhand haben darf. Es kam zum sogenannten abendländischen Schisma. 1414 entschied sich Hus, zum Konzil von Konstanz zu reisen. Dort sprach der Reformator von den versammelten führenden Köpfen des Christentums.
Hus chtěl dokázat svou pravdu výkladu písma.
Hus wollte seine Wahrheit durch die Auslegung der Heiligen Schrift bekräftigen. Er hatte bis zum letzten Augenblick die Hoffnung, die Kirchenvertreter überzeugen zu können, dass seine Gedanken mit der Lehre Christi und den 10 Geboten vereinbar seien.
Doch das Ansinnen ging nach hinten los. Hus wurde angeklagt und verurteilt. Trotz der Aufforderung widerrief er seiner Lehre nicht und wurde im Juli 1415 als Ketzer auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Doch die Gedanken von Jan Hus gingen damit nicht verloren, denn sie mündeten in die Hussitenkriege und in weitere Bestrebungen, die offizielle Kirche zu reformieren, allen voran durch Martin Luther. Denn der knüpfte mehr als 100 Jahre später an Jan Hus an. Es gebe einige direkte Verbindungen, dabei könne man aber nicht behaupten, dass Luther seine Auftritte unmittelbar an das Hussitentum angelehnt habe, so Jakub Smetschka. Einen direkten Bezug habe es im Jahr 1519 aber doch gegeben, 2 Jahre nach Luthers Thesenanschlag an der Schlosskirche in Wittenberg.
Nachdem Luther bei der Leipziger Disputation vorgeworfen wurde, er würde das gleiche Ketzertum propagieren wie Hus und dessen Anhänger, ließ er die Schriften des Tschechen kommen. Er studierte sie und soll anschließend gesagt haben, wenn das hier Hus geschrieben hat, dann sind wir alle Hussiten. Mit dieser Verbindung der böhmischen und deutschen Reformationsgeschichte beenden wir die heutige Sendung. In der Serie Entdeckungsreise durch Tschechiens Kreise geht es nächste Woche Mittwoch weiter, dann mit einem Besuch im schönen Budweis. Bis dahin schauen Sie auch mal auf unseren Profilen bei Facebook und X vorbei und hinterlassen Sie gern einen Kommentar. Am Mikrofon verabschiedet sich für heute Daniela Honigmann. Machen Sie es gut und naslišenou.